Und herzlich willkommen da draußen. Diese Woche haben wir wieder einen spannenden Gesprächspartner. Bevor wir allerdings hier unseren Gesprächspartner vorstellen, bin ich mal wieder latent unhöflich und begrüße erst einmal meinen lieben Kollegen. Hallo Michael, wie geht es dir?
Ja, danke. Hallo Marc, hallo Carsten. Um heute direkt mal mit einem ganz schlechten Wortwitz zu starten, bei unserem heutigen Gast gebe ich Brief und Siegel, dass er viel Interessantes zu berichten hat. Und wenn man jetzt noch weiß, dass er Prokurist bei Trusted Shops ist, die unter anderem Gütesiegel für Webshops anbieten, dann versteht man den Wortwitz auch. Er wird uns jetzt gleich von seiner abwechslungsreichen Tätigkeit erzählen und sicherlich auch davon berichten, wie er es schafft, parallel noch seine eigene Anwaltskanzlei zu führen. Also herzlich willkommen, Dr. Carsten Fölisch.
Hallo zusammen, guten Tag.
Ja, schön, dass du dir heute die Zeit genommen hast, um mit uns ein bisschen über dich und deinen Weg zu plaudern. Ich stelle mir vor, der kleine Carsten hatte irgendwann mal sein Abitur. Wusste er sofort, was er will mit seinem Leben? Oder wie ist es dann zum Studium der Rechtswissenschaften gekommen?
Oh ja, das war tatsächlich ein längerer Weg. Ich wusste es nicht genau. Ich habe aber mit 12 schon meinen ersten Computer gehabt, den C64. Der steht auch immer noch im Keller. Ui. Die Floppy ist leider kaputt. Ich muss meine neue kaufen, weil ich habe noch, ich glaube, 350 Spiele auf 5¼ Zoll Disketten. Alles Originale natürlich.
Alles Original. 1541.
Und genau, 1541. Und ja, ich hatte schon mal diesen IT-Bezug. Ich habe tatsächlich auch im Abi, glaube ich, das war einer der ersten Jahrgänge, die Informatik als viertes Prüfungsfach hatten. Das war auch mein bestes Fach. Mathe, Deutsch waren die anderen Fächer und Geschichte. Und ja, ich war immer so auf dem Tech-Trip, aber auch immer so auf diesem ja geisteswissenschaftlichen Trip, also mit Geschichte und Politik und so. Und ja, irgendwie schwankte ich dann so hin und her zwischen Informatik und Jura tatsächlich. Und dann ist es Jura geworden. Ich weiß gar nicht, ob Informatik nicht besser gewesen wäre. Also dann würde ich vielleicht nicht hier sitzen in Köln-Ehrenfeld, sondern auf irgendeiner Insel und mein Geld zählen. Wenn ich meinen Chef so angucke, der ist Wirtschaftsinformatiker bei Trusted Shops. Und ja, das ist auch ganz gut gelaufen. Aber so bin ich irgendwie dahin gekommen. Der Entschluss ist gereift während der Zivildienstzeit. Und ich wollte am Anfang Strafrecht machen. Und das war auch mein Schwerpunkt im Studium. Also Strafverteidiger. Aber das, ja, gehört gleich noch ein bisschen.
Okay, bisschen jetzt hast du irgendwann entschieden, jetzt wird es Jura. Und du sitzt heute in Köln-Ehrenfeld. Wo hast du denn studiert?
Ich habe in Bonn studiert. Also ursprünglich komme ich aus Norddeutschland eigentlich, aus der Nähe von Bremen, Niedersachsen. Mhm. Und bin dann zum Studium nach Bonn gekommen, habe dann am Anfang tatsächlich noch Politik und Geschichte studiert. Das war aber viel zu viel auf einmal natürlich. Latinum habe ich dann auch noch in der Zivi-Zeit gemacht und so. Also es war ein bisschen krank. Und bin dann ja irgendwie bei Jura geblieben. Das hat mir eigentlich so richtig gefallen, erst als ich so nebenbei auch praktisch gearbeitet habe. Ich habe als erstes tatsächlich als ehrenamtlicher Betreuer im Strafvollzug gearbeitet. Das hatte gar nichts mit Jura zu tun, sondern ja, Gefangenenbetreuung über die Diakonie und dann irgendwann in Kanzleien ab dem vierten Semester. Das war damals Professor Himmerich, eine Arbeitsrechtskanzlei in Bonn. Da bin ich so zum Zivilrecht gekommen und dann hat es mir erst richtig Spaß gemacht. Davor fand ich es irgendwie ein bisschen, hatte zu viel mit Geld und sowas zu tun. Das war noch nicht so mein Ding mit Anfang 20.
Okay, das habe ich in der Tat schon von einigen gehört, dass Ihnen das Studium, also ich habe ja nicht Jura studiert, für alle jetzt fürs Protokoll, dass Ihnen das gerade in den ersten Semestern nicht so richtig Spaß gemacht hat und erst als Sie dann mal irgendwo in einer Kanzlei mitgearbeitet haben oder mal das wahre Leben gesehen haben, dass es dann auf einmal angefangen hat, Spaß zu machen. Was hat dir denn dann Spaß gemacht an diesem juristischen Arbeiten?
Ich habe einfach die Mandanten gesehen, ne? Und dass es halt echte Fälle sind und dass ich denen helfen konnte. Und ja, ich war dann auch ehrgeizig und habe dann eben bin tiefer eingestiegen. Ich habe mir auch bin dann in Kölner Kanzlei gekommen, die hat Telekommunikationsrecht gemacht. Die hatte, das war kurz nach der Wende damals, dann auch so ehemalige Stadtwerke irgendwo im Osten und hat dann so komplette Internet-Provider-AGB gemacht und der Anwalt, für den ich gearbeitet habe, der war nicht so der Digital Native, sage ich mal, und ich war das aber. Und dann habe ich mir selber so einen TK-Kommentar gekauft und bin da relativ tief eingestiegen Ja, und fand es einfach cool, da ja was Neues zu entwickeln und den Unternehmen tatsächlich auch zu helfen und dafür die Anerkennung auch zu bekommen. Also das hat immer Spaß gemacht.
Okay, jetzt hast du dann irgendwann dein erstes Staatsexamen gehabt. Wo hast du denn dann dein zweites Staatsexamen gemacht, beziehungsweise wo hast du deine Referendariatszeiten gemacht?
Ja, also das erste war tatsächlich in Köln, das war 96, glaube ich, auch schon lange her. Und das zweite war in Düsseldorf, weil ich komme nicht gebürtig hier aus Köln, deswegen habe ich dann, also meine Stammdienststelle war das Landgericht Wuppertal, da bin ich mal
Okay.
Ende der 90er mit Bus und Bahn von Köln morgens um 8 zum Amtsgericht Remscheid-Lennep gefahren und habe,
Oh
glaube ich,
je.
Mietrecht, also Räumungsklagen und sowas gemacht und Staatsanwaltschaft Wuppertal und Schwebebahn zum Landgericht. Aber es war eine schöne Zeit. Also ich habe auch einen langjährigen Freund, der ist Partner bei Oppenhoff. Das ist nach wie vor einer meiner besten Freunde, auch Partner, Onkel meiner Tochter. Und also ich kenne immer noch Leute aus der Zeit. Und ja, also es war eine ziemliche Gurkerei, aber das war trotzdem schön. Also ich mag das auch hier, so die Gegend.
Und jetzt hast du ja, kann man ja, hat der Michael ja in deiner Vorstellung gesagt, diese zwei Buchstaben vor deinem Namen stehen. Was war denn die Motivation, A, das überhaupt zu machen und natürlich auch das Thema, das dich dann gereizt hat?
Ja, das kam tatsächlich später erst. Also ich wollte immer schon schnell arbeiten und Geld verdienen. Das hängt natürlich auch so mit Unabhängigkeit von den Eltern zusammen, ne? Also ich habe nach 8 Semestern Freischuss gemacht und wie gesagt auch immer nebenbei gearbeitet in Kanzleien. Und ich wollte dann nach dem zweiten erstmal arbeiten, bin dann auch direkt eingestiegen. Und habe die DIS dann 7 Jahre später erst gemacht, nachdem ich 7 Jahre bei Trusted Jobs gearbeitet habe. Ich hatte davor noch eine kurze Station bei der Telekom in Frankfurt und habe dann aber eben dieses neue Thema Fernabsatzrecht beackert, weil das war ja das, was Trusted Jobs damals gemacht hat. Wir haben ja diesen Kriterienkatalog zusammen mit dem damals noch AGV, Arbeitsgemeinschaft der Verbraucherverbände, quasi Vorgänger vom VZBV entwickelt mit dem Professor Brönnicke, der auch immer noch ein enger Freund ist und Begleiter. Und ja, da gab es einfach wahnsinnig viel, wo ich dachte, boah, wie das läuft in der Rechtsprechung, das ist einfach Unsinn und das muss man mal ein bisschen genauer beleuchten. Ich habe dann tatsächlich bei Professor Hören zum Widerrufsrecht im Onlinehandel promoviert. Und das ist auch so ein Monsterbuch geworden, über 500 Seiten, weil ja, da gab es einfach viel, was im Argen lag und was ich gern beleuchten wollte. Und ja, aber ich habe das tatsächlich so neben dem Job gemacht, habe dann von Trusted Shops einen Tag frei bekommen dafür und mich dann verpflichtet, nicht zu gehen und so. Ich bin ja immer noch da, lange Zeit. Und das hat natürlich nicht gereicht. Es war halt auch noch mal eine Nummer, das so nebenbei. Also ich habe 2 Jahre dann tatsächlich 80 Stunden gearbeitet, aber länger hätte ich es auch nicht durchgehalten. Und dann war ich auch froh, dass ich es hatte. Und ich muss sagen, ich habe es auch nicht bereut, weil ich eben gerne nebenbei auch wissenschaftlich arbeite. Und das war halt noch mal auch ein Enabler, um dann gefragt zu werden: Willst du nicht hier was kommentieren, da was schreiben? Weil das hilft dann doch, ja.
Den Doktorvater, den du gerade erwähnt hast, den hatten wir hier übrigens auch schon im Interview. Also wer das Interview
Ja,
verpasst hat,
super.
sollte sich das anschauen. Da möchte ich mal kurz dran anschließen, weil er auf seiner Webseite schreibt, dass er kein Doktorvater ist, also diese väterliche Rolle so ein bisschen ablehnt. Aber vielleicht auch mal als Anekdötchen, wie war er denn für dich als Betreuer?
Ach, das war für mich ganz gut, aber in der Tat war die Betreuung der Arbeit auf 2, 3 Termine begrenzt, ne? Weil ich habe das so für mich im Kämmerlein gemacht. Ich weiß nicht, ich hatte so eine Mindmap in Schriftgröße 6 auf 20 DIN A4 Blättern ausgedruckt, wo an jedem Zweig dran stand, bis wann ich was fertig haben will, habe das auch durchgezogen. Und ich habe ihn dann eben ja 2, 3 Mal zwischendurch getroffen. Da hat er mir gesagt, ich hatte am Anfang noch so einen internationalen Teil, wo ich das auch noch vergleichen wollte mit UK, Frankreich und so. Er hat gesagt, bist du wahnsinnig, streich das raus, das wird viel zu viel und geht auch nicht tief genug rein bei den ausländischen Rechtsordnungen, wenn es so viele sind. Also das war eigentlich so der einzige Impuls und ansonsten hat er mich einfach machen lassen und Das war für mich aber auch ganz gut und ja, am Ende
Ja.
hat es dann geklappt.
Aber das ist, glaube ich, so ein typisches Thema von Leuten, die wissenschaftliche Arbeiten schreiben wollen, dass sie zuerst in die Breite gehen und nicht in die Tiefe gehen. Und das ist, glaube ich, die erste Sache, die einem ein Doktorvater erklärt, dass man das gefälligst genau andersrum zu tun hat.
Ja, so war
Und
das.
das ist, glaube ich, eine großartige Leistung, wenn das möglichst früh gemacht wird. Jetzt müssen wir das mal so ein bisschen ein, oder ich würde es mal gern so ein bisschen einordnen. Du arbeitest sowohl für Trusted Shops, schon, wie ich das heraushöre, sehr, sehr lange. Bist da also quasi bei denen auf der, oder standst zumindest mal bei denen auf der ganz normalen Payroll. Also die haben
Immer
dich ganz
noch,
normal
ja,
angestellt
erklärst du dich.
und du hast für die gearbeitet. Punkt. Damals war Trusted Shops aber eher noch ein kleines Unternehmen im Gegensatz zu heute. Wie groß wart ihr denn, als
Ja.
du damals an Bord gegangen bist?
Also ich war damals, ich habe meine Wahlstation bei der Telekom in Frankfurt gemacht, also bei T-Systems, oder damals hieß es noch DT System in Niederrad. Und mir hat Frankfurt aber nie gefallen. Ich bin immer so gependelt. Ich hatte meine Wohnung in Köln noch, die Freundin damals auch noch da. Und ja, und ich habe dann irgendwann den Uli kennengelernt. Uli Hafenbrahl ist einer der Gründer von Trusted Shops beim Schlafzimmerschrank aufbauen, weil der ist der Mann einer Freundin, die ich kenne aus meiner Heimat, mit der ich damals aus dem gleichen Ort kam. Und der hat gesagt, du, wir haben hier so eine Idee, du machst auch hier auch so Kooperationen bei der Telekom, hast du nicht Lust, da irgendwie mitzumachen? Und ja, wir waren damals 5 Mitarbeiter und 3 Kunden. Und also Trusted Shops offiziell gestartet ist im Januar 2000 und ich bin im März 2000 dazugestoßen, also vor 24 Jahren. Ja, und wie ihr seht, bin ich immer noch da. Also es ist nicht langweilig geworden. Und ja, ich wusste aber nicht, was das wird, ne? Und ich habe quasi den sicheren Hafen der Telekom verlassen, aber eben vor allem, weil ich nicht in Frankfurt sein wollte. Und die hatten eine ziemlich große Rechtsabteilung. Ich war, glaube ich, Nummer 30 oder so in dieser Rechtsabteilung. Und waren auch nette Leute. Ich habe immer noch Kontakt. Aber ich hatte Lust, was Neues zu entwickeln. Und ja, hat sich ganz gut entwickelt. Und seitdem bin ich bei Trusted Shops und ich bin immer noch angestellt. Ich bin Prokurist, ich bin auch Gesellschafter. Und ja, das mit der Kanzlei kann ich gleich nochmal erklären.
Okay, jetzt finde ich das ja, also ich finde ja so Unternehmen gründen immer wahnsinnig spannend. Und man kann auch davon ausgehen, dass wenn ihr damals 5 Mitarbeiter wart in Gänze und 3 Kunden hattet, dass ihr nicht eine Mentalität an den Tag gelegt habt, so 17 Uhr Feierabend, wir sehen uns morgen wieder um 9. Das wird
Nee.
es ja wahrscheinlich nicht gewesen sein, sondern es wird genau
Nein.
das Gegenteil gewesen sein. Also samstags und sonntags arbeiten wird eher die Regel als die Ausnahme gewesen sein, oder?
Ja, das hat sich so vermischt. Ne? Das habe ich heute aber auch noch. Ich finde das immer schwer, so zu trennen. Also meine MitarbeiterInnen sagen immer, wenn du im Urlaub bist, dann antwortest du schneller, als wenn du im Büro bist. Weil ich sitze dann gerne am Pool mit dem Handy und gucke ab und zu mal und die ganzen unsinnigen Mails lösche ich weg oder archiviere die und die anderen beantworte ich direkt oder delegiere irgendwas, weil sonst komme ich zurück und habe irgendwie 500 E-Mails. Und ja, wir haben, wie gesagt, New Work, ich sitze hier zu Hause. Ich bin geschieden, mein Kinderwechselmodell, das passt ganz gut halt so. Ich fahre die dann nachmittags zum Sport durch die Gegend und abends sitze ich dann nochmal wieder am Schreibtisch oder auch auf dem Sofa und mache irgendwie noch was. Und das war damals natürlich in den Anfängen noch mehr, weil ja, wir mussten ja erstmal alles aufbauen, diese Kontakte knüpfen. Ich habe auch sehr viel dieses Lobbying gemacht, das mache ich immer noch, ne? Also Kontakte zu DIHK, Wettbewerbszentrale, VZBV, HDE und so weiter, die ganzen Stakeholder, beteiligten Verkehrskreise, wie man so schön sagt, ne? Ministerien. Und das machst du halt nicht von 9 bis 5, ne? Sondern ich kann mich an eine Sache erinnern, genau, da waren wir eingeladen, das war irgendwann Anfang der 2000er. Das war diese E-Commerce-Hype-Zeit, ne? Zum Global Business Dialogue on E-Commerce nach Miami. Ne? Und da hatte dann Bill Clinton hatte das Grußwort geschrieben und ich wollte da hinfahren und habe dann irgendwie am Freitag gemerkt, Samstag ging der Flug, dass mein Reisepass nicht gültig war. Und habe dann über den damaligen Oberbürgermeister Fritz Schrammer dann noch irgendeinen so Amtmann privat getroffen, der das ausgestellt hat und bin dann in so einer Riesenaktion da hingeflogen und habe dann da. Ja, das waren damals die großen Unternehmen. Mittelhoff ist da rumgelaufen auf den Fluren und das war so Siemens und Daimler und so weiter. Und wir waren die wilden E-Commerce-Cowboys und mussten uns da irgendwie positionieren. Und das hat einfach echt so viel Spaß gemacht, dass ich dann nicht gefragt habe, ist das jetzt Arbeitszeit oder Freizeit, sondern ja, das war halt einfach die Zeit. Und ja.
Aber jetzt geht's los. Entschuldigung, aber das ist, glaube ich, der Punkt. Ne? Wenn einem das Spaß macht und wenn das abwechslungsreich ist, dann guckt man auch nicht auf die Uhr. Und dann, also mir geht das ganz ähnlich, wenn man dann im Urlaub sitzt und dann E-Mails kontrolliert, dann sagen andere, bist du wahnsinnig, du hast Urlaub, leg das Handy weg. Aber man selber empfindet das ja gar nicht als Arbeit oder belastend. Und wie du schon sagst, man ist dann froh, wenn man die E-Mails dann eben nicht nach dem Urlaub alle so gesammelt bekommt, sondern mal zwischendurch einfach abarbeiten kann.
Ja, und umgekehrt, wie gesagt, ich bin zu Hause so und jetzt gleich nach dem Termin, dann frühstücke ich noch mit meiner Frau und dann, also das ist ja auch so mit Unterbrechung, ne, also es kommt darauf an, dass die Arbeit erledigt wird und nicht, dass ich da 8 Stunden absitze. Mhm. Ne? Und das ist es einfach, ja.
Und nicht jeder ist ja zu jeder Zeit gleich produktiv. Ne? Es gibt manche, die kommen schwer in Gang morgens, die arbeiten dann eher etwas länger und so weiter. Also insofern finde ich das auch gut, wenn man das so frei sich selber bestimmen kann. Dann ist man auch, glaube ich, unterm Strich wirklich produktiver, als wenn man jetzt sagt, so, du musst von 9 bis 17 Uhr.
Ja, genau. Und ich handhabe das auch bei den Mitarbeitenden sehr flexibel. Ne? Also wir haben New Work Policy und wir machen auch sowas wie Workation. Ne? Also ich bin auch im Sommer zum Beispiel mal eine Woche auf Corfu und meine Frau macht da irgendwelche Seminare, Retreats und ich arbeite dann halt und abends sind wir zusammen am Strand und das machen einige von meinen Mitarbeitenden auch. Ne? Und das ist auch ein Riesenvorteil seit Corona, dass wir eben auch gar nicht mehr sagen müssen, du musst nach Köln kommen, du musst hier wohnen und umziehen und alles aufgeben, sondern ich habe Mitarbeitende, die wohnen in Barcelona oder irgendwo in Süddeutschland und mein polnischer Jurist hat eine türkische Frau, das ist mit Drittlandbezug und Datenschutz ein bisschen schwierig dahin zu gehen, ne? Aber die treffen sich dann in München oder so und ja, also das ist eigentlich mittlerweile egal, von wo aus man arbeitet.
Ja. Also, und das wird auch, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber allgemein gibt es ja einen Arbeitskräftemangel auf allen Ebenen und Unternehmen, die derartige, ich will noch nicht mal von Zugeständnissen reden, weil das trifft es einfach nicht, sondern es ist einfach eine Kulturfrage. Unternehmen, die diese Kultur nicht leben, werden in Zukunft wahrscheinlich unglaublich große Probleme haben, Mitarbeiter zu finden.
Auf jeden Fall. Das sieht man. Es gab ja auch so einen Aufschrei bei Google, glaube ich, dass die Leute wieder zurückkommen sollten.
Bei allen.
Also, ich messe gar nicht missen. Ich bin schon so die Hälfte der Zeit jetzt auch mal im Büro. Ich war gestern den ganzen Tag im Büro, da hatten wir irgendwelche Verhandlungen, wir sind gerade in einer Umwandlung von der AG zur SE und dann geht es dann um Special Negotiation Body, also quasi den SE-Betriebsrat und so, das war spannend. Also da muss man dann vor Ort sein, auch mit den Leuten sich in die Augen gucken. Mhm. Aber ansonsten, wenn es nicht sein muss, dann bin ich hier, weil es ist eh keiner da oder wenige und dann ist es effizienter, hier zu arbeiten.
Okay. Nochmal kurz zu Trusted Shops, weil du hast jetzt vorhin etwas gesagt, wir haben da 2000er, Miami und so weiter und so fort und dann sind wir irgendwie, wir waren die jungen Wilden und daneben haben die großen Etablierten gestanden. Wie sehr hat euch denn damals dann die Dotcom-Blase oder das Platzen der Dotcom-Blase getroffen als Trusted Shops? Musstet ihr, ich weiß es nicht, ich könnte jetzt irgendwie Google natürlich nachgucken, aber musstet ihr auch massiv Mitarbeiter entlassen oder umstrukturieren oder wie lief das für euch?
Ja, also Trusted Shops ist ja entstanden als Joint Venture vom Gerling-Konzern, ich weiß nicht, ob ihr das wusstet, und einer Unternehmensberatung, die ist Impact. Und die hat quasi Gerling in verschiedenen Projekten beraten. Und Trusted Shops war eins dieser Projekte. Mhm. Aber wie wir wissen, hatte Gerling damals dann auch Schwierigkeiten, gibt es ja mittlerweile auch nicht mehr. HDE hat es übernommen und so weiter. Die hatten Philipp Holzmann versichert, die sind dann insolvent gegangen, das war ein Riesending. Dann ist gleichzeitig die Dotcom-Blase geplatzt und Gerling ist den Bach runtergegangen. Ja, und dann haben wir quasi die Unternehmensberatung, also sie ist nicht insolvent gegangen, aber wir haben die liquidiert, also geordnet runtergefahren. Wir hatten damals 2 Etagen im Kölnturm, das war so der größte Kostenblock natürlich. Mhm. Aber Trusted Shops hat überlebt. Wir haben so ein bisschen, Leute entlassen, zumindest keine neuen mehr eingestellt. Also ich glaube, im Sales haben wir dann ein bisschen abgebaut. Aber wir haben überlebt und Ja, aber das war schon eine harte Zeit, weil dieser ganze Hintergrund, also viele waren halt eben in dieser Unternehmensberatung tätig, auch so techseitig. Und ich musste dann als Justiziar quasi auch Vergleichsverhandlungen vom Arbeitsgericht führen gegen ehemalige Kollegen. Das war keine schöne Zeit. Aber ja, Trusted Shops hat quasi so als einziges Projekt dieser Beratung dann überlebt. Und das war auch gut, weil danach kam ja auch nochmal schöne Wachstumszeiten. Und aber wir sind dann zum Beispiel vom Kölnturm in so ein ganz kleines Hinterhofbüro beim Gerling wieder gegangen und haben das halt schon gemerkt, natürlich, ne? Und, aber es wird irgendwann auch wieder besser.
Ja gut, das wissen
Und
wir ja alle, dass
da
das
möchte ich mal
Mikro, was sich
einhaken.
durchgesetzt hat.
Stichwort besser geworden. Also ich könnte mir mal vorstellen, dass ja das Jahr 2014 mit der Verbraucherrechte-Richtlinie vielleicht nochmal einen Schwung gegeben hat bei euch und vermutlich auch Datenschutzgrundverordnung Mai 2018. Ich nehme mal an, da habt ihr
Definitiv.
zumindest in dem Bereich was gemerkt, wie ja alle in dem Bereich. Aber merkst du denn jetzt oder merkt ihr bei Trusted Shops vielleicht auch seitdem eine ich sag mal, gesteigertes Interesse an allen juristischen Punkten rund um den Webshop, Preisangaben, Produktkennzeichnung, alles? Oder hat sich das wieder ein bisschen zurückgefahren nach der ersten Aufregung dann?
Also ich sag mal, viele, also Anwaltskollegen, ne, die sagen, mal, ja, du stehst für mich für Trusted Shops und wir bringen dich mit Trusted Shops. Also Trusted Shops ist ja eigentlich kein rechtliches Unternehmen, ne? Also das ist ein Teil, also ich sag mal eine Umsatzsäule, ne? Aber wir sind ja gestartet mit diesem Siegel und das war ja immer die Idee und das ist vielen auch so ein bisschen so Dorn im Auge, die sagen, ja, aber dann gucken wir die Shops an und die sind ja trotzdem nicht überall compliant, ne? Weil wir sagen, ja, was nützt es dem Verbraucher, wenn der Shop schöne AGB hat, aber er dann trotzdem die Ware nicht bekommt oder er ruft an und es meldet sich keiner oder er schickt was zurück und er kriegt die Kohle nicht wieder. Also wir haben halt immer versucht, das so ein bisschen, ja, natürlich mitzumachen, diese rechtlichen Themen, aber beim Siegel und auch bei den Bewertungen und der Garantie, das sind eigentlich die Kernleistungen, das so zu entkoppeln. Und was ich mache, sind diese Legal Services, die mache ich übrigens in dem Umfang auch erst seit 2014. Da haben wir das quasi rausgelöst aus diesem Siegel und separat monetarisiert. Und da war DSGVO ein Peak. Und ich sag mal, mit dem Gesetz zur Stärkung des fairen Wettbewerbs, wo ich ja selber auch dran schuld bin, ne, weil ich da lange lobbyiert habe, weil das einfach kein Zustand war, dass IDO und Co. da alle da Muttis, sage ich immer ein bisschen despektierlich, ne? Also in den Ruinen abgemahnt haben. Seitdem sind die Abmahnungen quantitativ zumindest zurückgegangen und auch das Interesse natürlich an diesen rechtlichen Themen. Aber es ist halt, ich sag mal, ein konstantes Grundrauschen, aber es ist ein sehr stabiles Geschäft, weil immer wieder was Neues passiert. Und also wir haben konstant gutes Geschäft und auch Kunden, die das dazu kaufen als Zusatzoptionen, aber so, dass jetzt Sandtage oder, ne, oder was hatten wir noch, Google Fonts, also diese Wellen irgendwie, die in dem Sinne, die gibt es halt so nicht mehr. Und
Zum
damit
Glück.
ist auch so, dass das Grundinteresse an rechtlichen Themen nach meiner Ansicht auf vernünftiges Maß zurückgegangen. Also in der
Okay.
Vergangenheit war es ja häufig so, alle hatten Panik, so wenn ich den kleinsten Fehler mache, dann bin ich ruiniert. Und das ist nicht mehr so. Ist aber auch gut so eigentlich, weil das sind so die richtigen, ich sag mal, die moralisch legitimen Abmahnungen, die es jetzt auch gibt. Ne? Also irgendwie Markenrecht, Produktkennzeichnung, also wirklich Verbraucherschutzverstöße.
Gut.
Ich weiß nicht, ob das deine Frage beantwortet, aber.
Ja, alles gut. Nee, verstehe schon. Ja.
Ja. Gut. Jetzt bist du auf der Payroll von Trusted Shops. Ich vermute mal, ohne dass ich jetzt natürlich Details kenne, aber ich vermute mal, das, was du irgendwie an Brutto- und Nettogehalt bekommen hast, hat wahrscheinlich zum Leben gereicht. Wollen wir es mal so möglichst neutral formulieren. Aber nichtsdestotrotz war die ja scheinbar trotzdem langweilig und du warst der Meinung, du musst jetzt noch eine Kanzlei haben, die deinen Namen trägt und noch Rechtsanwälte beschäftigt. Unabhängig von der Frage des schwarzen Gürtels im Zeitmanagement, fangen wir erstmal mit der Motivation an. Warum bist du aus diesem, irgendwann musstest du ja auch mal wahrscheinlich deinem Chef sagen, pass mal auf, ich will jetzt nur noch 20 Stunden die Woche für Trusted Shops arbeiten, weil ich habe da noch ein anderes Projekt. Oder wie lief das?
Nee, tatsächlich ein bisschen anders.
Okay, klär uns
Tatsächlich
auf.
anders. Also ich habe die Anwaltszulassung genauso lange, wie ich bei Trusted Shops bin, ne? Seit April 2000. Und war aber nie als Anwalt tätig, also mal so nebenbei für Freunde oder so. Ne? So, und dann haben wir, ich sagte es ja gerade schon, ich war immer nur in-house, ich war nicht als Anwalt tätig, habe das diese Abteilung, die das Gütesiegel vergibt, geleitet. Ich habe Corporate Legal, wie wir das nennen, also die interne Rechtsabteilung gemacht bei Trusted Shops. Anwälte beauftragt mache ich immer noch, ne? Markenrecht oder was wir da haben, das machen wir nicht intern, und auch Datenschutzrecht haben wir zusätzlich natürlich da, Second Opinions. Aber dann haben wir halt gesagt, Gütesiegel ist sehr rechtslastig gewesen, und wir glauben, dass es, und das ist auch meine Überzeugung, dass es nicht alles, was mit Verbraucherschutz zu tun hat, also ob ich über die Vertragstextspeicherung aufkläre oder, ne, ihr wisst, was ich meine, die Widerrufsbelehrung jetzt, ob da frühestens drin steht oder, ne, also das interessiert keinen, sondern so, und deswegen haben wir, aber wir haben gemerkt, es ist trotzdem ein Bedarf für die Händler da, weil es eben diese Abmahnung gab, und haben dann gesagt, okay, im Gütesiegel, das machen wir anders, und da tun wir mehr Kriterien rein, wo wir zum Beispiel messen, wie gut ist der Service, also wie schnell wird geliefert, wie hoch ist die Beschwerdequote, wie oft müssen wir selber rückerstatten, und das sind die Kriterien, um das Siegel zu behalten und nicht, ob die Widerrufsbelehrung auf dem, also das schlechtes Beispiel, Widerrufsbelehrung ist immer noch im letzten Stand sein, aber dass jede AGB-Klausel richtig ist, muss man so vereinfacht sagen. Und haben dann diese Legal Services gegründet, und dafür brauchten wir eine Kanzlei, weil das einfach dann Rechtsdienstleistungen sind, weil wir nicht mehr gesagt haben, wir prüfen, ob unsere Siegelkriterien erfüllt sind, sondern wir prüfen, ob du rechtlich alles richtig machst, und das ist Rechtsdienstleistung, darf Trust Shops GmbH oder AG nicht machen. Wir haben das damals gestartet mit Solmecke, Christian Solmecke, da war ich dann Off-Counsel in der Kanzlei, das war ja 2014, und haben dann nach 5 Jahren gemerkt, wir machen die Arbeit, Solmecke schreibt die Rechnung und irgendwas stimmt hier nicht. Und dann habe ich Trusted Shops vorgeschlagen, okay, wir haben jetzt 5 Jahre Erfahrung gesammelt, ich wollte es nicht als One-Man-Show machen, aber wir haben, also damals ja schon auch bei Solmecke, die Kolleginnen und Kollegen, Anwälte, die das gemacht haben, die waren bei uns. So, und dann habe ich gesagt, dann lass mich das da machen. Win-win, ich mache noch ein bisschen Umsatz, aber ich mache es natürlich viel günstiger als jemand komplett externes. Und quasi als Mittel zum Zweck dann diese Kanzlei Fölisch, ja, skaliert, und alle Anwälte, die da mitarbeiten, in Berufshaftpflicht, Versicherung genommen, eigenes Sekretariat aufgebaut, Software und so weiter, was dazu gehört. Und seitdem machen wir das, aber es ist Mittel zum Zweck. Das heißt, ich berate eigentlich ausschließlich im Rahmen dieser Legal-Produkte von Trusted Shops,
Ah,
also die
okay.
Abmahnschutzpakete, und aber auch größere Trusted Shops-Kunden, die Individualberatung haben wollen, aber eben nicht beliebig, also ich mache gar keine Akquise, also es ist alles
Okay,
inbound im
das wäre jetzt
Grunde,
meine Frage gewesen.
weil dafür haben wir einfach gar nicht die Ressourcen, sondern das ist nur, um das Paket im Grunde abzurunden und diesen Bedarf, der von Trusted Shops-Kunden kommt, zu decken.
Aber wenn ich jetzt als Nicht-Trusted-Shops-Kunde jetzt auf Fölisch Rechtsanwälte stoße und zu euch komme und sage, hier, ich habe die und die Frage, schickt ihr mich dann weg oder sagt ihr, na gut, okay.
Ja, es kommt darauf an, wie groß du bist. Also wenn du ein kleiner normaler Online-Händler bist mit der Abmahnung, dann sagen wir, dann machen wir nicht hier, es gibt Pakete bei Trust Shops, und wenn das zu teuer ist, empfehlen wir den Kollegen, weil das lohnt sich für uns nicht. Aber wenn jetzt natürlich, wir können Namen nennen, aber durchaus größere Marktplätze und auch börsennotierte Unternehmen, die ich berate, wenn so jemand kommt, dann sage ich natürlich nicht nein, aber dann muss ich halt immer gucken, kriege ich das halt auch ressourcentechnisch gewuppt. Wir sind da halt sehr, 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 wirklich sehr, sehr spezialisiert und machen halt wirklich nur E-Commerce, aber dafür eben auch Cross-Border, weil wir eben auch Juristen mit verschiedenen Auslandsqualifikationen haben und auch Anwaltszulassungen in anderen Ländern und können das aus einer Hand anbieten. Und das ist durchaus interessant, was da über Empfehlungen dann auch an Mandaten reinkommt. Aber wir versuchen trotzdem immer, die dann auch irgendwie, ja, auch in Trusted Shops zu bringen halt. Und häufig kommt das aber auch aus dem Kontext. Also es sind meistens auch Leute, die irgendwie auch schon zumindest Leads von Trusted Shops sind oder mal Kunden waren oder künftig werden oder so. Also aber wenn jemand einfach so kommt, sage ich meistens, keine Zeit, leider.
Okay,
Nicht.
okay.
Ja.
Und aber was liegt denn dann, jetzt gehen wir mal so ins Day-by-Day-Business hinein, wenn du jetzt hier, wenn wir jetzt hier fertig sind und du quasi deine Tätigkeiten für heute die nächsten Tage anschaust, was liegt denn klassischerweise so auf deinem Schreibtisch?
Ja, das ist echt eine bunte Mischung. Also ich habe tatsächlich viel natürlich auch mit den Kanzleithemen zu tun. Wir haben regelmäßige Showfix mit den Anwälten, Anwältinnen, wo wir noch gucken, was gibt es an Abmahnung, was ist da unsere Strategie, wie verteidigen wir das? Ne? Also kennst du das mit, ja, gibst du jetzt eine Unterlassungserklärung ab oder lässt es drauf ankommen, Vertragsrahmenfalle, wollen wir das in die zweite Instanz bringen? Also wir haben tatsächlich jetzt auch einige Verfahren da, wo wir es mal klären wollen. So, das ist aber nur ein Teil. Und dann habe ich halt eben auch noch so eine, ich sag mal, natürlich eine gewisse Senior-Rolle. Ich bin jetzt seit 24 Jahren im Unternehmen, was diese Corporate Legal Themen angeht. Also wenn wir irgendeine bestimmte Markenstrategie haben, wenn wir gegen Wettbewerber aktiv werden, das machen wir äußerst selten. Aber boah, ich sag mal, wenn ich so gucke, unsere Mitbewerber, die nicht in Deutschland sitzen, wie die so das Datenschutz- und Wettbewerbsrecht handeln, da muss man dann schon öfter mal mit dem Vorstand eruieren, kann man da was tun? Und wenn ja, wie? Gestern, wie gesagt, war ich in diesem Betriebsratsthema, da habe ich die leitenden Angestellten repräsentiert. Wir haben uns jetzt geeinigt da mit Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertretung. Boah, morgen bin ich noch Vorsitzender der Einigungsstelle für Wettbewerbsstreitigkeiten bei der IHK Köln. Das ist auch ein, zweimal im Jahr. Und ja, ab und zu schreibe ich auch mal was, wobei da habe ich auch gute Ghostwriter mittlerweile, auch gute Mitarbeiter. Ja, es ist wirklich eine bunte Mischung, sage ich mal. Ne?
Bist du denn jetzt, würdest du dich selber eher so in dieser Management- und
Ja,
koordinierenden Funktion sehen oder
mittlerweile.
stehst du auch mal vor Gericht in der Robe?
Nee, das mache ich tatsächlich gar nicht. Also habe ich, als ich bei Solmecke war, war ich zuletzt, glaube ich, beim Landgericht Hamburg mal. Da ging es um wesentliche Merkmale auf der Bestellseite. Das wollte ich mir nehmen lassen, da selber aufzutreten. Hat aber nicht geholfen. Nee, ansonsten bin ich tatsächlich in der People Manager, in der Steuerungsrolle. Und eben auch, mittlerweile, das ist ein bisschen albern. Also am Anfang, also ich war Justiziar, dann war ich mal Director, dann war ich Bereichsleiter. Jetzt mittlerweile ist mein Titel Vice President. Ja, das ist halt eins unter dem Vorstand, weil wir jetzt eben, wir haben einen Vorstand, tatsächlich eine AG, wir machen da eine SE und habe ein paar Directors und Teamleiter und die steuere ich und in der Kanzlei auch die Anwältinnen, Anwälte, die steuere ich und klar, gehe ich ab und zu mal selber rein, aber ja, man muss irgendwann auch loslassen können und vertrauen können. Und auch wenn nicht immer alles so gut ist, wie man es dann selber vielleicht gemacht hätte, ist es dann wichtiger, die Leute besser zu machen, als dann wieder selber reinzuspringen, weil das schaffst du irgendwann nicht mehr. Na, wie gesagt, allein die Leute, die in der Kanzlei mitarbeiten, mit den ganzen Wirtschaftsjuristen, das sind jetzt das ist fast 30, ne? Und ja, da muss man abgeben und ja, einfach steuern und auch Leute machen lassen und motivieren und das mache ich aber auch gerne. Also das macht wirklich Spaß.
Also bei den vielen Hüten, die du quasi unterschiedlich aufziehst, muss man schon wissen, wann man welchen Hut aufzieht, ne? Dann, um das so entsprechend zu steuern und am besten auch delegieren. Ja, das glaube ich schon. Weil du bist ja auch als Referent unter anderem tätig, hast du jetzt gar nicht erwähnt. Da sind wir uns ab und an mal über den Weg gelaufen, auch in Kölner IT-Rechtstagen und so weiter, ne? Also das kommt ja noch erschwerend hinzu, sozusagen, ne? Also die ist, glaube ich, nicht groß langweilig.
Mir ist nicht langweilig und das habe ich aber auch ein Stück zurückgefahren. Ne? Also auch da mache ich dann auch nicht mehr alles und wenn ich was schreibe, dann stecken da oft andere Köpfe auch dahinter, die ich auch immer als Co-Autoren dann platziere. Ne? Und weil das, dann kann ich alles machen. Das ist auch irgendwann nicht mehr gut für die Gesundheit. Ne? Also es gibt ja auch noch was anderes außer Arbeit, Kinder und Familie und Urlaub und Sport und Work-Life-Balance muss halt stimmen, sonst geht irgendwann gar nichts mehr. Und das habe ich eben bei vielen auch schon erlebt, ne? Die dann in meinem Alter einen Schlaganfall oder sonst was bekommen haben. Und das möchte ich nicht, also dafür lebe ich zu gerne. Ne? Versuche, dass es auch so bleibt.
Genau. Gut.
Aber warum gibt es eigentlich kein vernünftiges, richtig praxisbezogenes Buch zum E-Commerce-Webshop-Recht. Also gibt es, es gibt ein paar, den möchte ich gar nicht, ja. Da möchte ich gar nicht in Abrede stellen, aber so richtig praxisbezogen mit, ich glaube, über Trusted Shops hattet ihr früher mal so ein paar Handbücher, ja, aber jetzt so richtig dicke Schinken, ne? Wie es, ich sag mal, ja. Es gibt ja so dicke DSGVO-Literatur, da kannst du die Leute ja mit totschmeißen, aber zum E-Commerce-Recht, so richtig praxisbezogen mit Muster und allem Schnipp und Schnapp, gibt es ab meiner Kenntnis keine aktuellen zumindest.
Also wir haben es selber geschrieben, ne? Also es ist, wie du sagst, das Trust Shops Praxishandbuch, so heißt es tatsächlich.
Gibt's das noch?
Und das gibt's noch, aber das verkaufen wir eigentlich nicht mehr separat. Ich kann es dir aber gerne mal schicken.
Ja, gerne.
Wir drucken,
können wir gerne mal vorstellen. Mehr,
Es ist halt ein PDF, ne? Und das ist halt für unsere Kunden. Ich merke auch mittlerweile, dass die Kunden eigentlich auch nicht mehr so auf PDF stehen, ne? Sondern wir haben ja diesen Legal Tech Tools, auch wir haben den Rechtstexter, wo du deinen Rechtstext generieren kannst. Und deswegen haben wir uns immer entschieden, die Muster auch rauszunehmen, weil das ist hier so komplex mittlerweile geworden. Du weißt, also die Vertragsschlussklausel hängt mit den Zahlungsarten zusammen und was in der Datenschutzerklärung steht, hängt mit den ganzen Tools zusammen und da reicht auch nicht die Erklärung, sondern du brauchst einen Banner, Cookie-Banner oder sonst irgendwo Opt-ins. Also das alles in so einem analogen, linearen PDF abzubilden oder in einem gedruckten Buch oder so, mal abgesehen, kennst du ja auch die Veröffentlichungszyklen bei Beck. Also wir haben jetzt irgendwas geschrieben, das vor 3 Jahren, glaube ich, und jetzt kommt es irgendwann demnächst mal, und aber immer noch nicht. Ne? Und dann noch 2-mal drüber hinterher und dann ist es trotzdem wieder veraltet. Ich glaube, dass das Buch einfach nicht mehr das zeitgemäße Medium wahrscheinlich, sondern eher, das ist eher ein Account mit, wir haben so eine Bibliothek bei unserem Legal-Produkt mit, ich glaube, fast 100 White Papers zu allen möglichen Themen, du hast es vorhin genannt, Preisangaben, aber auch zu allen möglichen Produktkennzeichnungen. Wie gebe ich Auskunft, wenn der Kunde mich im Datenschutz was fragt? Und das wird fortlaufend aktualisiert, immer wieder hochgeladen. Webinare gibt's da. Also das ist so für die Kunden das. Und die Bücher, das sind eher so die Anwaltskollegen, die danach fragen, das haben wollen. Okay. Und wir immer sagen, okay, das ist, warum sollen wir eigentlich dann die Anwälte schlau machen, ne?
Verstehe.
Okay, jetzt habe ich ja auch immer so ein paar Standardfragen und eine würde ich jetzt heute quasi mal noch so ein bisschen ummünzen. Der Dr. Carsten Fröhlich ist König Kaiser von Europa für einen Tag und darf mal im E-Commerce-Recht, so will ich es jetzt mal nennen, irgendwie das ändern, was er gerne ändern möchte. Als Privatperson gegebenenfalls auch gar nicht mal so sehr als Vertreter von Trusted Shops, aber als Privatperson im Sinne von mit seinem juristischen Hintergrund, was geht dir denn auf den Keks, was würdest du dringend ändern?
Ja, also, boah, da weiß ich gar nicht, wo ich anfangen
soll. Haben wir so viel Zeit?
Also ich versuch's mal ganz einfach. Also dieser Ansatz, über alles im Detail zu informieren und dem mündigen Verbraucher die Möglichkeit dann zu lassen, da aufgrund dieser Informationen oder Einwilligungen zu entscheiden, die halte ich für gescheitert. Also es gibt viel zu viel Informationspflichten. Also Stichwort Cookie-Banner kennen wir alle und das haben wir auch gesetzt. Ich habe so einen Text, wer liest den denn? Wer liest die ganzen Informationspflichten? Ja. Keiner. So, und wenn man dann so, das hat aber eben zu diesen perversen Abmahnauswüchsen mit irgendwelchen semikriminellen Vereinen in der Vergangenheit geführt. Und damit die Abmahnung, die eigentlich gut ist, insgesamt in Verruf gebracht. Also das ist so ein Thema. Und wenn man dann speziell noch in den Datenschutz geht, dann denke ich immer, warum über alles informieren und dann Opt-in einholen, wenn es keiner liest und auch keiner technisch versteht, was da passiert, statt einfach gesetzlich zu erlauben, zu regeln, was ist erlaubt und was nicht erlaubt halt. Und der Gesetzgeber dann ein Stück weit dann auch dem User die Entscheidung abnimmt, ja, wenn bestimmte Dinge nicht gemacht werden sollen. Also das hört sich erstmal nach Bevormundung an, aber ich glaube, dieses ganze, wir beteiligen die Endkunden dadurch, dass wir wahnsinnig viel Texte irgendwo hinschreiben, das ist kalt. Also ich glaube, es sollte eher über Gatekeeper laufen, da bin ich wirklich überzeugt, dass eben, wir haben ja jetzt auch Digital Services Act, wo diese Plattformen reguliert werden. Und auch Trusted Shops ist ja schon immer ein Gatekeeper gewesen. Die haben ja gesagt, okay, bei dem Shop kannst du sicher einkaufen. Mhm. Das siehst du an einem Symbol und du kannst draufklicken, gucken, ob es echt ist. Und wenn doch was schief geht, dann haften wir dafür. Das ist ja die Grundidee. Und ich finde, das ist einfach viel smarter, ob wir das sind oder andere, egal. statt immer den Leuten alles selber zu überlassen. Dann sehe ich halt so, neulich war ich selber im Fernsehbeitrag wieder irgendwo, was war das, MDR, glaube ich, wo dann eine Kollegin von der Verbraucherzentrale vor mir gesprochen hat und gesagt hat, ja, wenn du sicher einkaufen willst, dann guck im Impressum, ob der Shop in Deutschland sitzt, wo ich nur lachen kann, ja, weil die Kriminellen natürlich das einfach fälschen und auch die AGB fälschen und alles fälschen und das hilft ja nicht. Also da ist das Recht quasi an der Grenze und da braucht es halt Leute, die einfach Verantwortung übernehmen und haften und den Gesetzgeber, der quasi vielleicht gewisse Dinge entscheidet und haftet. Und das ist viel zu wenig. Und es solche Auswüchse, noch eine Information, die bestehenden bleiben aber und werden nicht aufgeräumt oder hinterfragt, ob die überhaupt Sinn machen. Und dann wird noch was draufgesetzt und das widerspricht sich. Und es ist halt wirklich, wie ich immer, deswegen haben wir uns aus der Lobbyarbeit auch ein Stück zurückgezogen. Ich habe immer gesagt, politisch vermurkster Kompromiss. Ne? Dann gibt es halt irgendwie 700 Stellungnahmen von Handelsverbänden, Verbraucherverbänden und sonstigen Verbänden. Und allen soll es recht gemacht werden. Und das, was am Ende rauskommt, hilft im Grunde keinem. Ne? Also es ist jetzt sehr, sehr pauschal und generell. Aber ich glaube, man müsste mal den Mut haben, einmal wirklich aufzuräumen und ein Stück weit neu zu starten. Das ist ja teilweise jetzt auch mit Digital Services echt gelungen, aber ich würde es noch viel konsequenter machen.
Ja gut, dieses Konstrukt, wer es allen recht macht, macht es keinem recht, ist natürlich. Und also du bist ja quasi jetzt auch Senior Manager, so kann man ja auch kein Unternehmen führen, wenn man es versucht, allen recht zu machen.
Nee,
Ne?
nee,
Würde
man
man auch
muss dann
nicht
halt
erwarten.
auch Profil zeigen und Verantwortung übernehmen, Entscheidungen
Genau.
treffen und auch dazu stehen und dann auch Fehler machen. Das passiert halt, aber immer noch besser als so ein Brei, wo man nicht greifbar ist. Ja, aber das ist ein Grundthema von Politik, glaube
Okay,
ich.
gut.
Das kann sein. Bei deinem Werdegang, wenn ich jetzt mal so überlege, so bist du quasi Generation 64, wie du Margot und ich ja auch, und ein bisschen Techie quasi auf der Schiene dann so über so eine kleine Bande sozusagen zum Jurastudium gekommen und dann jetzt, wie ich rausgehört habe, sehr glücklich mit dem, was du so den ganzen Tag machst, weil du ja auch die Verbindung Recht und Technik hast. Kannst du daraus ableitend quasi dem einen oder anderen, der jetzt auf dem Weg ist und sagt, ich studiere vielleicht Jura oder irgendwas anderes, habe meinen Schwerpunkt aber nicht gefunden, will aber irgendwas mit Bereich Technik machen, kannst du da irgendeinen Tipp geben, was man unbedingt machen sollte oder was man vielleicht unbedingt lassen sollte?
Andere
Also
Leute
ich will,
Schlafzimmerschränke aufbauen.
Ja, zum Beispiel.
also ich würde einfach unbedingt frühzeitig in Kanzleien oder wo auch immer arbeiten, also praktisch arbeiten, Unternehmen, um zu gucken, was gefällt mir denn eigentlich. Ne? Weil ich bin ja auch, wie gesagt, ich dachte erst, ich werde Strafverteidiger, ich hatte auch lange Haare damals, ne? Und also, aber habe dann gemerkt, boah, das ist es eigentlich gar nicht. Ne? Also abgesehen, dass ich Strafrecht auch echt krass fand dann im Studium so. Auch so dann die Arbeit dann mit Leuten, ja, das war es nicht. Und plötzlich habe ich gemerkt, okay, diese Verbindung von Technik und Recht, das gefällt mir. Aber das kann nur jeder für sich herausfinden. Und dieses, ich will irgendwas machen, weil das schick ist oder so, oder weil das gefragt ist, das funktioniert, glaube ich, nicht. Also das sehe ich auch immer bei Bewerbungsgesprächen. Also ich nehme immer die Leute, wo ich merke, die brennen dafür und die haben da wirklich Lust zu und nicht die, die mal gehört haben, so, ja, du musst sagen, dass dich Datenschutz interessiert. So. Und ja, eigentlich interessiert sich gar nicht. Ne? Also wenn es dich interessiert, dann ist ganz gut, dann wird sich das schon geben. Aber wenn nicht, dann kannst du es auch nicht erzwingen und dann mach lieber was anderes halt. Ne? Und wenn es dann ganz was anderes als Jura ist. Aber so, es gibt eben wahnsinnig viele Juristen und es ist auch eben so ein bisschen schwer und auch viel Glück dabei, auch ein gutes Examen zu machen. Das wissen ja alle. So, und wenn du dann auch noch nicht mal weißt, was interessiert dich denn inhaltlich, dann wird es noch richtig schwer halt, ne? Sich da auch im Markt zu behaupten.
Ja, kann ich unterstreichen. Also mir ging es auch so, dass ich erst quasi im Referendariat dann gemerkt habe, ah, okay, so wird es praktisch umgesetzt. Ne? Da wird einem rückwirkend nochmal vieles klar, was man im Studium so doof fand. Und dann fiel mir auch, dass der Zugang zum Recht und das Lernen wesentlich leichter als noch im Studium selber. Abgesehen davon, dass es damals zu meinen Studienzeiten gar nicht so diesen Schwerpunkt mit Technik, da hieß das noch EDV-Recht und war noch, ne, waren es
Genau.
noch Verträge sui
Ja.
generis und solche Dinge. Also das hat sich natürlich alles ein bisschen gewandelt, aber ich glaube, frühzeitig merken, was einem Spaß macht und dann schauen, selbst wenn das eine Nische ist und momentan vielleicht gar nicht so en vogue, wie du sagst, aber wenn ich dafür brenne, wenn mir das Spaß macht, dann fällt mir das Arbeiten A leichter und B, dann habe ich auch vielleicht dann den besseren die bessere
Bist du auch
Tätigkeit
gut
später oder
einfach.
das angenehme. Ja,
Ja,
eben, genau, denke ich auch.
ja.
Gut, damit sind wir
Sehr
dann auch
gut.
langsam aber sicher hier am Ende unserer heutigen Plauderei. Vielen, vielen Dank, Carsten, dass du dir die Zeit
Sehr
genommen
gerne.
hast.
Hat mir
Du darfst auch gleich noch
Spaß
das Schlusswort sprechen. Kannst du schon mal sehen, schon mal
gemacht.
ordentlich darauf vorbereiten. Wir bedanken uns
Ja,
aber
krass.
allerdings bei euch da draußen erst einmal fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wir würden uns natürlich riesig freuen, wenn ihr diesem Ganzen einen Daumen nach oben gebt, wenn ihr Sternchen verteilt, wenn ihr uns abonniert, wenn ihr uns favorisiert, was auch immer, macht es. Und last but not least, ihr könnt natürlich auch gerne Kommentare hinterlassen. Ansonsten verbleiben wir mit den allerbesten Grüßen. Bis zum nächsten Mal und Carsten.
Boah, was soll ich sagen? Also mir hat Spaß gemacht, war ein tolles Interview und
Cool.
ja, ist auch ein bisschen spannender als immer über tiefe juristische Themen zu sprechen. Und ja, ich mag Juristen, die auch so ein bisschen quer reingekommen sind, auch über den Tellerrand gucken, ja, programmieren können, Musik machen, kreativ sind, was auch immer. Und ja, tolles Format, was ihr da habt. Danke euch fürs Interview.
Vielen
Danke
Dank.
dir.
Dann macht's gut. Bis
Bis
dann.
dann.
Tschüss.
Tschüss.
Ciao.